ARD.
Hier in der Hauptstadt Berlin wird heute und morgen über ein Ende von Putins Krieg verhandelt. Könnten die nächsten Stunden und Tage entscheidend sein für die Zukunft der Ukraine, gar für Europa insgesamt? Denn dass der US-Präsident mit dem alten Kontinent bricht, das haben wir schließlich jetzt schwarz auf weiß. Trumps neue Sicherheitsstrategie, die nächste Zeitenwende für Europa, das besprechen wir heute mit dem CDU-Außenpolitiker und stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Norbert Röttgen. Dem Sicherheitsexperten und Politikwissenschaftler Nico Lange und der Korrespondentin für Außen- und Sicherheitspolitik Annette Meiritz vom Handelsblatt. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie zu Hause da sind und herzlich willkommen auch unserem Live-Publikum. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend in die Runde hier in Berlin, wo gerade die Gespräche im Kanzleramt, hören wir, zu Ende gegangen sind. Präsident Zelensky, hier sehen wir, wie der Kanzler ihn begrüßt, hat dort gesessen mit den amerikanischen Verhandlern Jared Kushner und Steve Witkoff. Heute ist also vorbei, aber morgen geht es weiter. Dann kommen Emmanuel Macron und Keir Starmer dazu und auch weitere Spitzen aus EU und NATO. Herr Röttgen, das ist ja bemerkenswert. Bislang wurde, wenn verhandelt wurde, angerufen irgendwo in Europa und man hat die Europäer anschließend informiert. Die saßen immer am Katzentisch, wie es immer so schön hieß. Jetzt sind sie Gastgeber. Wie konnte das passieren?
Durch entschiedene und entschlossene Diplomatie unter der Führung, aber immer im europäischen Geiste des Bundeskanzlers. Und dass wir nicht dabei waren, wir, die Europäer, ist ja auch jetzt nicht irgendwie ein Zufall oder weil wir nicht interessiert waren, sondern es war ein Prozess, den die US-Regierung geprägt hat und gebildet hat. Und es war die bewusste Entscheidung, die Europäer rauszuhalten, damit sie nicht an der Seite der Ukraine, die Ukraine in dem Prozess, in den Gesprächen mit den USA zur Seite stehen. Also das war eine bewusste amerikanische Diplomatie.
Hat sich jetzt was geändert?
Und jetzt haben die, das musste man erst mal hinnehmen, weil wenn diese USA sagen, wir reden nur mit der Ukraine, wir üben auf die Ukraine und ihre Repräsentanten Druck auf, damit sie Konzessionen machen, damit am Ende Putin zustimmen kann. Dabei stören die Europäer, das muss man leider so offen sagen, dass das die amerikanische Politik ist. Und jetzt ist es die europäische Initiative, zu sagen, wir übernehmen diesen Prozess, wir schalten uns ein, wir engagieren uns, wir schaffen Fakten, indem wir ein solches Treffen machen. Und dieser Dynamik kann sich dann keiner entziehen. Und darum ist es auch gut, dass die amerikanischen Repräsentanten da sind und eine europäische Stimme hörbar und sichtbar wird. Also das ist gute, insofern auch schon erfolgreiche europäische Diplomatie.
Also wie viele Fakten die Europäer schaffen, werden wir sehen und werden wir auch heute besprechen. Frau Meiritz, Sie haben 8 Jahre lang in den USA gelebt und von dort zuletzt bis vor kurzem fürs Handelsblatt auch berichtet. Richtig. Dass die Amerikaner, dass Donald Trump jetzt seine wichtigsten Verhandler schickt, die beiden Immobilienmakler Steve Witkoff und Jared Kushner. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Amerikaner die Europäer jetzt ernster nehmen?
Ich frage mich, wie viel Vertrauen bei diesen Verhandlungen tatsächlich gerade vorherrscht in das Verhandlungsgeschick, also seitens der Deutschen und seitens der Europäer, in das Verhandlungsgeschick von jemandem wie Jared Kushner, den ich jetzt gar nicht pauschal verurteilen würde als nicht verhandlungserfahren. Natürlich, er hat Verhandlungserfahrungen, er kennt den Präsidenten lange und was natürlich auch die wichtigste Währung in diesen Zeiten ist, Jared Kushner hat das Ohr des Präsidenten. Es gibt nämlich gar nicht so viele davon, die ihn in dieser Lage beraten können. Aber gleichzeitig ist es so, dass jemand wie Jared Kushner und jemand wie Witkoff in erster Linie wirtschaftliche Interessen haben. Wir wissen das, dass Jared Kushner verwickelt ist oder seine Firma, eine Private Equity Firma, eben auch wirtschaftliche Interessen in Osteuropa, in der Ukraine, in Russland hat. Wir wissen, dass Steve Witkoff Geschäfte in der ganzen Welt führt. Und ich frage mich immer, so ein Rest Zweifel bleibt bei diesen Verhandlungen, ob die beiden wirklich im Sinne der Diplomatie, der europafreundlichen Diplomatie agieren oder dann eben doch der sozusagen Wirtschaftszweig, die Wirtschaftsentsandten von Donald Trump sind, die dann in dieser Situation das aufklären sollen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob sie die Richtigen dafür sind.
Mhm. Spielen Europäer jetzt eine größere Rolle?
Na, die Europäer sind dabei, eine größere Rolle zu spielen, wenn sie jetzt handeln.
Also wenn es gelingt, nicht nur diese Gespräche zu führen, sondern im besten Fall eine Position abzustimmen, die Europäer, Ukrainer und Amerikaner gemeinsam vertreten, dann wäre das ein Fortschritt gegenüber vorher, wenn die Europäer endlich das Geld vom Tisch nehmen, also die Assets, die russischen, dann ja. Aber ich befürchte, es muss dann weitergehen, wenn man jetzt das verhindert, weil die Methode Daddy ist ans Ende gekommen. Also sich zu besprechen und dann Trump anzurufen, damit der europäische Sicherheit für uns löst. Wir wissen, glaube ich, jetzt nach dem Jahr 2025, das wird nicht gelingen. Mhm.
Welche Rolle spielen die von Ihnen gerade angesprochenen Assets, also die in Europa eingefrorenen russischen Vermögen, 140 Milliarden, die über ein komplexes Darlehenverfahren der Ukraine zur Verfügung gestellt werden sollen? Könnten die sogar ein entscheidender Hebel sein, für die Europäer Druck auszuüben in den Verhandlungen?
Ja, da sind ja jetzt drei Punkte wichtig. Erstens, die Europäer zeigen, sie handeln. Also sie geben nicht nur Erklärungen ab, sondern sie handeln in Bezug auf dieses Geld. Zweitens, die Ukraine braucht Stabilisierung finanziell, aber auch weitere Ausrüstung für die Streitkräfte der Ukraine. Das sollte man mit diesem Geld finanzieren. Und drittens, das Geld ist dann vom Tisch. Das kann Herr Dmitrijew nicht als so eine Art Bestechungsangebot an die amerikanische Seite machen. Nehmt das doch bitte. Sondern die Europäer kontrollieren das und werden dafür auch das Geld dann für europäische Sicherheit einsetzen.
Herr Dmitrijew ist der Verhandler auf russischer Seite, ein Vertrauter von Putin. Aber ist es so, Herr Röttgen, können Sie irgendwie verhindern, dass die Amerikaner sagen, wir wollen aber auch was von diesem Geld, von dem Kuchen abkriegen? Kann man das verhindern?
Ja, das kann man verhindern.
Wie denn?
Es ist ja in Europa eingefrorenes russisches Notenbankvermögen. Also ist es unter der rechtlichen Kontrolle der Europäer. Und das steht fest, da kann auch kein anderer rein und drauf, sondern es ist unter europäischer rechtlicher Kontrolle. Und jetzt geht es darum, dass man aus dem eingefroren sein. Man musste bislang ja immer jedes halbe Jahr einen einstimmigen Beschluss herbeiführen, um dieses Einfrieren zu verlängern. Mhm. Seit letzter Woche hat man unbefristet eingefroren. Das ist schon mal ein enormer Fortschritt. Gegen die Stimmen Ungarns und der Slowakei ist das mit Mehrheitsbeschluss beschlossen worden. Und am nächsten Donnerstag, also in wenigen Tagen, geht es darum, dieses Vermögen von rund 160 Milliarden Euro zu nutzen für einen Kredit an die Ukraine, um die Ukraine damit auf 2-3 Jahre hinaus finanzieren zu können. Und das ist alles in der rechtlichen Macht der Europäer. Mhm. Und jetzt geht es darum, ob wir den politischen Willen dafür aufbringen, in all diesen Aspekten, gegen Willensdemonstration, Finanzierungsquelle, aber auch gegenüber den Amerikanern, denn in dem 28-Punkte-Vereinbarung
wollten die ja was davon ab.
Amerikanisch-Russisch haben die vereinbart, die Russen und die Amerikaner, 100 Milliarden von diesem in Europa eingefrorenen Geld, das kommt in zwei amerikanische Investmentfonds und 50% Renditegarantie gibt es dann für Amerika.
Genau, da wollen die Europäer jetzt sagen, kommt nicht in Frage.
Ja, also das sagt erstmal etwas aus, wie die mit europäischer Souveränität die beiden umgehen. Das schert sie nämlich gar nicht. Und jetzt sagen eben die Europäer, müssen am Donnerstag sagen, wir zeigen euch mal, was europäische Souveränität ist.
Am Donnerstag ist der EU-Gipfel, wo über die Verwendung dieser russischen Gelder entschieden wird. Deutschland unterstützt ja diesen geplanten Kredit und soll dem Vernehmen nach Garantien in Höhe von rund 50 Milliarden Euro bereitstellen. Stimmt das?
Nicht 50 Milliarden, sondern in dem Anteil, den Deutschland, der europäische Anteil von Deutschland ist. Das ist 25%. Jetzt kommt es darauf an, wie viel die Summe ist, auf die man sich da verständigt. Manchmal wird von 140 Milliarden, manchmal von 160 Milliarden gesprochen. Jedenfalls von dieser Summe, 140, 160 Milliarden, 25% ist dann der Garantieanteil, der auf Deutschland entfällt.
Und was heißt das nur für die Leute, die wenig Ahnung von Juristerei haben, was heißt das dann, was sind das für Garantien? Bedeutet das, dass im schlimmsten Fall, also nehmen wir mal an, in einem Friedensvertrag würde festgelegt, dass Russland gar keine Reparationszahlungen bezahlen müssen. Heißt das dann im schlimmsten Fall, dass Sie den deutschen Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen sagen müssen, das müsst ihr dann berappen? So viel Geld?
Also das heißt, es ist an Bedingungen geknüpft. Mhm. wahnsinnig kompliziert. Ich kann es Ihnen auch nicht in der rechtlichen Konstruktion darstellen. Ich wüsste auch keinen genau, wer es jetzt kann. Es ist eine sehr, sehr komplizierte rechtliche Konstruktion, die daran geknüpft ist, dass in dem Augenblick, in dem Russland Reparationen an die Ukraine zahlt.
Genau. So, ich wollte nur wissen, dass im schlimmsten Fall wir wissen müssen, wir müssen dafür selber haften und dann müssen wir auch dieses Geld.
Im schlimmsten, aber extrem unwahrscheinlichen Fall ist das so. Ich würde das auch gar nicht jetzt hier zur Seite wischen, sondern das ist ernst und das ist ein Einstehen für diese Situation, für unsere Souveränität und unsere Sicherheit. Und in einem extrem unwahrscheinlichen negativen Fall wäre es dann so, dass man dafür auch einstehen muss für den 25%-Anteil.
Was ist die Alternative zu so einer Rückversicherung? Also es geht um eine Rückversicherung für den schlimmsten Fall. Die Alternative dazu ist, die Ukraine nicht zu stabilisieren finanziell. Die Alternative dazu ist, dass die Menschen, die jetzt da sind, da keine Perspektive sehen und das Land verlassen. Das wären erhebliche Kosten, die aus meiner Sicht noch viel höher wären, als jetzt diese Rückversicherung zu geben und vor allen Dingen die politischen notwendigen Entscheidungen jetzt zu treffen, um mit europäischer Souveränität nicht nur die Ukraine zu stabilisieren, sondern auch so Waffen, Munition, Ausrüstung in die Ukraine zu bringen, damit Putin zum Waffenstillstand gedrängt werden kann. Weil das ist ja der Kern des Ganzen, über den hier noch gar nicht geredet wird.
Und diese Kosten wären nicht höchst unwahrscheinlich, sondern sehr wahrscheinlich und sehr viel höher und sehr konkret.
Gut, wir wollen wissen, ob wir in der Nähe eines Waffenstillstands sind, wo wir stehen in den Verhandlungen. Als Donald Trump vor 3 Wochen seinen 28-Punkte-Plan vorgestellt hat, da rieb man sich in Europa die Augen und fragte sich, warum liest sich das Ding so, als ob es Russland in die Feder diktiert hat? Nun wissen wir warum.
Die USA und Russland. In der Vergangenheit Feinde, in Zukunft strategische Partner. Das zumindest legt die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA nahe. Es liegt im zentralen Interesse der Vereinigten Staaten, die strategische Stabilität mit Russland wiederherzustellen, heißt es darin. Und dazu zählt für die USA auch ein Ende des Krieges in der Ukraine. Ihr räumt die Trump-Regierung ein Existenzrecht ein, mehr aber auch nicht. Die USA will den Wiederaufbau der Ukraine nach Beendigung der Feindseligkeiten ermöglichen, damit sie als Staat überleben kann. Schon vor 3 Wochen legt Trump seinen Ukraine-Plan vor, der vor allem Putins Position stärkt. Die Ukraine müsste weitreichende Gebietsverluste akzeptieren und die Größe ihres Militärs begrenzen. Auch Wahlen in der Ukraine fordert Trump.
Yeah, I think it's time. I think it's an important time to hold an election. You know, they're using war not to hold an election.
Aus Moskau bekommt Trump Zustimmung. Die Ukraine will den Plan nicht vollständig akzeptieren. Gemeinsam mit den Europäern legen sie einen veränderten Plan vor. Über Gebietsabtretungen sollen die Ukrainer in einem Referendum selbst entscheiden. Wahlen im Krieg akzeptieren sie, aber nur, wenn es einen Waffenstillstand gibt. Bei dem Treffen heute in Berlin auf dem Tisch auch ein neuer Vorschlag aus den USA. Teile des Donbass sollen in eine entmilitarisierte Sonderwirtschaftszone umgewandelt werden. Was das genau bedeutet, bleibt aber unklar.
Ja, das wollen wir ein bisschen besser verstehen und schauen uns an, um welche Gebiete es geht. Die grün schraffierten Stellen, die Gebiete sind die, die von Russland kontrolliert werden. Und Russland beansprucht aber auch Gebiete, die sie noch nicht erobert haben. Das sieht man an der orange geschraffelten Linie, was zu Donetsk auch gehört. Das kontrollieren die Ukrainer. Und in diesem Gebiet, wenn wir das richtig verstehen, soll diese von den USA geforderte entmilitarisierte Sonderwirtschaftszone entstehen. Was soll das sein?
Ich befürchte, das ist ein weiteres Missverständnis von Herrn Witkoff, der in der Vergangenheit öfter mal Dinge in Moskau falsch verstanden hat. Weil die Amerikaner sagen, da gäbe es so eine entmilitarisierte Zone und Sonderwirtschaftszone klingt, als wären da bestimmte Geschäfte möglich. Daran haben sie vielleicht auch ein Interesse. Putins wichtigster außenpolitischer Berater, Juri Ushakov, sagt allerdings, was ich gesagt habe, war, ja, da sind keine russischen Streitkräfte, aber da ist sehr wohl dann die russische Nationalgarde und die russische Polizei. Und das ist alles Russland. Das ist ja dann was völlig anderes. Insofern muss man erst mal klären, was eigentlich Sache ist. Ich befürchte, wir reden da über etwas, was auf russischer Seite als Vorschlag gar nicht auf dem Tisch ist.
Und Zelensky antwortet, er will sich gar nicht verweigern. Er wolle aber, dass die Bevölkerung in der Ukraine über Gebietsabtretung in der Form abstimmen solle. Wie sinnvoll ist ein Referendum?
Das muss auch so sein, weil das Territorium der Ukraine in der ukrainischen Verfassung festgelegt ist, also nicht irgendwie durch den Präsidenten mit Federstrich verändert werden kann, sondern das Volk müsste darüber entscheiden. Das ist auch der Ausdruck von Volkssouveränität. Es hat ja keiner das Recht, das eigene Staatsgebiet zu verscherbeln, sondern das müsste die Bevölkerung dann selber vornehmen.
Gut, da haben wir aber noch keinen Fortschritt insofern, als dass Russland sowieso gesagt hat, sie akzeptieren das nicht.
Ja, und Herr Selenskyj sagt eigentlich nichts anderes als bei den Gebieten und bei den Wahlen, ich halte mich an die ukrainische Verfassung. Und das ist auch vollkommen richtig so.
Warum, Frau Meyritz, beharrt denn Donald Trump auf den Maximalforderungen Russlands?
Also wir sehen, wenn wir uns diese Karte angucken, wenn wir jetzt schon darüber reden, welche Gebiete abgetreten werden und was ja noch vor gar nicht so langer Zeit eigentlich ein Tabu war, dass das eben nicht passieren soll. Was sich daran ja widerspiegelt, ist im Prinzip die Weltsicht, also der Blick auf die neue internationale Weltordnung und eben, dass es mal ganz salopp gesagt ist, okay ist, dass ein anderer Staat, Russland, die Ukraine angreift und am Ende mit Gebieten belohnt wird. Das muss man sich ja noch mal einmal klar machen, was hier passiert. Und das ist natürlich nicht nur Sonderfall Ukraine-Russland, sondern Donald Trump, was wir auch in der nationalen Sicherheitsstrategie sehen, in der neuen, nichts ist mehr tabu. Die Drohung gegen Russland, die Drohung gegen Kanada, die nicht nur Drohungen, sondern realen militärischen Aktionen gegen Venezuela. Wir reden hier davon, dass die US-Regierung im Prinzip die Welt sozusagen neu gestalten möchte. Und das ist ein Kollateralschaden davon, dass es eben die Ukraine, ja, sie soll überleben. Das steht in der nationalen Sicherheitsstrategie. Aber wie soll sie überleben und wie sicher? Und was wird eigentlich seitens der USA dafür getan, dass Russland nicht, wie NATO-Chef Rutte gerade gesagt hat, nicht demnächst ein paar NATO-Staaten angreift? Das ist alles offen.
Wenn wir da von oben drauf gucken, Herr Röttgen, was bedeutet das? In früheren Sicherheitsstrategien war Russland eine Bedrohung für Amerika und die westliche Welt. Heute steht da drin strategische Partnerschaft mit Russland. Donald Trump hat die ganze Zeit gesagt, er möchte Vermittler sein in diesem Krieg. Heißt es aber nicht in Wahrheit, er steht auf der Seite Russlands?
Also es heißt, es ist nicht nur bedauerlicherweise, es trifft es nicht. Es ist eine dramatische Veränderung der amerikanischen Politik. Es ist ein Bruch. Henry Kissinger hat einmal gesagt über Donald Trump vor Jahren, er könnte zu den Personen zählen, die das Ende einer Ära markieren. Und nebenbei zwingt er dann alle anderen, sich aus Täuschungen, Selbsttäuschungen und falschen Annahmen davon loszulösen. Und ich glaube, dass man das sagen muss, das ist das Ende einer Ära. 80 Jahre lang mit dem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg und seither hat die amerikanische Europapolitik Sicherheit und Frieden in Europa als eigenes, wesentliches, wichtigstes amerikanisches Interesse definiert. Und sie haben das neben dem Interesse auch auf Werte gestützt, im Einsatz für Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, die Wiedervereinigung, der Kalte Krieg, alles das. Diese geschichtliche Epoche, die ist beendet. Und das drückt sich in diesem Verhalten aus, was wir eben schon beschrieben haben, die 28 Punkte, die eine Parteinahme mit russischen Interessen sind, auf Kosten des angegriffenen Landes und auf Kosten der Sicherheitsinteressen Europas. Denn wenn Krieg belohnt wird, dann wird das den Appetit von Putin anregen. Er wird nicht zufrieden sein, sondern das ist ein anderes Europa. Das ist gegen unser fundamentales Interesse an Sicherheit, an Freiheit und an Frieden. Das wird von den USA jetzt nicht mehr verfolgt. Und es steht jetzt auch so in dieser nationalen Sicherheitsstrategie drin. Und man kann auch sagen, genauso wichtig ist, was nicht drin steht. Es steht nicht drin. Nicht einmal Russland führt einen Krieg gegen die Ukraine. Dieser Satz steht nicht drin. Es ist ein Krieg in der Ukraine oder der ukrainische Krieg. Und im Grunde steht da drin, sind es die Europäer schuld. Und jetzt ist es nicht mehr, jetzt ist die USA in der Selbstverständnis nicht mehr Teil des Westens, das wichtigste Land der NATO, das für Freiheit und Demokratie in Europa einsteht, sondern jetzt muss die USA dieses eigentlich von den Europäern durch mangelndes Selbstvertrauen und ihren Niedergang eigentlich auch verbaselte europäisch-russische Verhältnis managen. Das ist ein fundamental anderes Selbstverständnis der USA gegenüber Europa und auch gegenüber Russland. Nebenbei auch gegenüber China.
Was denkt denn die Mehrzahl der Amerikaner eigentlich darüber?
Ich habe jetzt in den Analysen der letzten Tage über diese nationale Sicherheitsstrategie, einerseits war ich fast schon beruhigt, dass wir darüber alle reden, dass es nicht egal ist. Denn wenn zum Beispiel Donald Trump gerade neue Strafzölle verhängt, ist es ja auch schon egal. Also er reißt ja ein Tabu nach dem nächsten ein. Also eigentlich ist es eher gut, dass Europa darüber redet. In den USA, auch unter seinen Anhängern, wurde erstaunlich viel über diese nationale Sicherheitsstrategie geredet. Man sagt ja immer eigentlich, Außenpolitik ist kein Gewinnerthema für Präsidenten. Aber das stimmt in dem Fall nicht. Diese ganze Strategie ist ja auch so geschrieben, dass man ein paar Excerpts, also Ausschnitte nehmen kann und die für TikTok gut verwerten kann. Das ist Absicht. Das ist totale Absicht. Die ist ja teilweise in sehr einfacher Sprache geschrieben. Sie ist für die Anhänger geschrieben. Dafür bin ich überzeugt. Sie ist natürlich auch für die Europäer geschrieben. Aber Donald Trump hat ja, und deswegen würde ich fast einen Schritt weitergehen, Donald Trump hat ja sogar selbst gesagt, I don't have a vision for Europe. Also Europa ist mir egal, hat er damit im Prinzip gesagt. Und das ist ja eigentlich fast noch vernichtender, als wenn die USA eine Vision zeichnen, die sie den Europäern vorlegen. Aber die Frage nach den Anhängern ist natürlich eine kluge. Donald Trump möchte immer auf der Seite der Gewinner stehen, immer auf der Seite derer, die, er möchte ein Bedürfnis seiner Anhänger befriedigen. Und das Bedürfnis ist, Make America Great Again in die Welt zu exportieren. Und das ist sozusagen, das ist die Quintessenz dieser nationalen Sicherheitsstrategie.
Damit nimmt er aber auch in Kauf, dass er nicht nur auf der russischen Seite steht, sondern auch russische Desinformation übernimmt. Ich will gerne noch ein weiteres Beispiel dazu nehmen in die Diskussion, denn Donald Trump hat nicht nur die russische Position bei den Gebietsabtretungen übernommen, sondern auch bei der Frage der Wahlen.
I think it's an important time to hold an election. You know, they're using war not to hold an election, but I would think the Ukrainian people would, you know, should have that choice. They talk about a democracy, but it gets to a point where it's not a democracy anymore.
Frau Maritz, warum erkennt Donald Trump nicht, dass es in einem angegriffenen und in einem Land mitten im Krieg mit den freien Wahlen nicht ganz so einfach ist?
Er kokettiert ja selbst zum Beispiel manchmal damit, dass er selbst in den USA keine Wahlen abhalten würde, weil dort vielleicht das Kriegsrecht ausgerufen werden könnte. Für Donald Trump spielen diese Kategorien eine sehr untergeordnete Rolle. Es geht ja buchstäblich um Krieg und Frieden. So, das ist das eine. Und Donald Trump führt natürlich mit Sätzen wie diesen, Desinformation übernehmen und auch irgendwie das Runterspielen, macht er ja auch klar, dass es vielleicht gar nicht um viel geht, also dass sich die USA da raushalten. Was ich einfach signifikant nach wie vor auch in diesen Tagen, wenn man das mal sacken lässt, was er da eigentlich, er hat das ja nicht veröffentlicht, aber er hat es abgesegnet und auch verstärkt, ne? Ist, dass das Außenministerium beispielsweise schon vor 8 Monaten in mehreren Interviews, Marco Rubio war es, der gesagt hat, naja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wenn wir mehrere Weltmächte haben, USA, Russland, China. In manchen Aufzählungen ist noch Indien und Japan dabei. Wer kommt nicht vor? Europa. Und das müssen wir uns als Europäer klar machen, dass wir in dieser Aufzählung der Amerikaner, was die Prioritätensetzung nicht mehr vorkommen. Und deswegen nähert man sich eher Russland an, aus amerikanischer Perspektive. Und deswegen kommen solche Sätze zustande und solche nationalen Sicherheitsstrategien.
Irgendwann ist keine Demokratie mehr, hat er gerade gesagt.
Ja, also, das ist Unsinn.
Ja, na gut, aber damit stellt er die Legitimität dieses Präsidenten.
Ja, das ist der Zweck.
Es geht doch darum, gemeinsam mit den Russen zu insinuieren, da gäbe es ein Problem mit der Legitimität. Ja, genau. Jetzt ist Trump jemand, der nicht sich strategische Ausarbeitungen macht, bevor er so ein 45-Minuten-Interview gibt. Da muss man jetzt nicht auch in jede Äußerung eine Großstrategie reininterpretieren. Er versucht, Schwachstellen zu finden und die andere Seite irgendwie ins Unrecht zu setzen. Präsident Zelensky ist der legitime Präsident der Ukraine. Er ist rechtlich völlig handlungsfähig. Es wäre in Deutschland übrigens ganz genauso, dass während des Kriegsrechts keine Wahlen stattfinden würden. Gibt es gute Gründe dafür. Präsident Zelensky hat auch gar nichts gegen Wahlen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sowieso nicht. Die wählen übrigens im Gegensatz zu Russland bei jeder Wahl einen anderen Präsidenten in den letzten 20 Jahren. Also man muss da jetzt gar nicht so einen Popanz aufbauen wegen dieser Wahlen. Ich will nur noch mal sagen zu der nationalen Sicherheitsstrategie, mich persönlich stört das nicht, wenn Präsident Trump keine Vision zu Europa hat. Mich stört, wenn Europa keine Vision zu Europa hat. Und diese Schwäche, dass wir darauf hoffen, dass andere für uns in Europa für Sicherheit und Frieden sorgen, die hat dazu geführt, dass wir jetzt in solchen Kalamitäten stecken, wie diesen Gesprächen, wo wir händeringend Herrn Kushner und Herrn Witkoff davon überzeugen müssen, dass das Angebot Gebiet für Frieden nie auf dem Tisch lag. Es gibt nämlich keine Aussage aus Russland, die sagt, wenn ich ein bisschen Gebiet der Ukraine kriege, dann mache ich Waffenstillstand und Frieden, sondern alles, was Putin sagt, ist, also mindestens mal diese Gebiete und dann gibt es noch viele andere Punkte und das ist dann auch nur der Auftakt zu Verhandlungen, während derer ich selbstverständlich weiter angreifen lasse und dann habe ich noch 1000 Details, über die ich sprechen möchte. Das ist doch die Situation, in der wir sind und die Amerikaner weigern sich aber, das zu verstehen. Frieden ist, und das wissen wir doch in Europa, Frieden ist doch kein Ergebnis von so radikalen Schnellvorschlägen, die man einmal mit so einem Bäm unterschreibt und dann ist alles erledigt, sondern es ist ein zäher Prozess. Und wir Europäer, das erwarte ich, müssen zumindest die Vision haben, dass wir selbst in diesen Prozess einsteigen und nicht immer nur miteinander reden, um dann den Mut zu fassen, Donald Trump anzurufen. Das kann nicht funktionieren.
Was müsste die Vision der Europäer sein?
Ja, auf dem europäischen Kontinent selbst für Sicherheit zu sorgen, bedeutet für mich zunächst einmal zu sagen, Sicherheit der Ukraine und Sicherheit Europas, das ist das Gleiche. Das haben ja einige in Skandinavien, in Mittelosteuropa längst so entschieden. Aber wir haben das noch nicht gemacht, andere in Europa auch nicht. Und wenn das das Gleiche ist, dann ist es sinnvoll zu sagen, wir müssen die Ukraine in die Lage dazu versetzen, Putin zum Waffenstillstand zu drängen und ihn an den Tisch zu drängen. Und dann kommen andere Dinge hinzu. Über die Vermögen haben wir gesprochen. Die Schattenflotte durch die Ostsee fahren zu lassen, damit Putins Kriegskasse weiter gefüllt wird, ist nicht sinnvoll.
Wollen jetzt am Montag die Außenminister darüber entscheiden.
Indisches Öl zu kaufen, das im Wesentlichen russisches Öl ist, füllt weiter Putins Kriegskasse. Wenn wir ernst genommen werden wollen als Europäer, auch mit einer Vision für Europa, dann müssen wir diese Handlungen vollziehen. Dann spricht auch Trump übrigens anders mit uns.
Warum haben wir keine Vision? Warum haben wir Europäer keinen eigenen europäischen Friedensplan vorgelegt?
Also ich teile das, ich finde jetzt, reden Sie uns zu klein. Das sollten wir auch nicht machen. Wir haben uns zu lange verlassen. Wir haben zu lange darauf gesetzt, dass die USA Sicherheit für uns organisieren. Das wollte ich sagen. Aber ich würde schon sagen, wir haben es schon verstanden. Also jetzt rede ich mal über Deutschland. Wir sind hier in Deutschland. Wir haben zu Beginn dieser Legislaturperiode unser Grundgesetz geändert. Da gab es eine Schuldenbremse. Das war ein ganz wesentliches Verfassungsprinzip, ein richtiges auch. Darum haben wir heute noch Möglichkeiten, Geld auszugeben. Das haben wir für Verteidigung, für Sicherheit und die Unterstützung der Ukraine komplett abgeschafft. Wir haben 500 Milliarden Sondervermögen, das ist limitiert. 500 Milliarden, großer Betrag. Aber dafür haben wir es abgeschafft. Wir haben einen Verteidigungsetat im nächsten Jahr, der ist über 100 Milliarden Euro. Das ist ungefähr zweimal so viel, wie Frankreich ausgibt. Das wird aufwachsen auf 150 Milliarden Euro. Wir haben gerade in der letzten Woche ein neues Wehrdienstgesetz verabschiedet. Also ich will mal diese Initiative von heute.
Aber es kommt erst jetzt, das wissen Sie auch.
Ich sage ja, wir sind, das habe ich eben gesagt, ich glaube, alle, die hier sitzen, haben es seit Jahren kritisiert. Ich will nicht rechthaberisch sein, sondern ich will schon sagen, dass wir das jetzt verstanden haben. Wenn Sie die Rede von Friedrich Merz gestern auf dem CSU-Parteitag sich noch mal vergegenwärtigen, dann ist das an Klarheit nicht zu überbieten. Es ist jetzt endgültig klar, wir sind jetzt gezwungen, dafür die Verantwortung zu übernehmen. So, womit, und darum kommt der nächste Donnerstag als nächsten Schritt.
Womit wir oder womit Sie der Ukraine jetzt helfen könnten, ist die Frage der Sicherheitsgarantien, weil daran hängt jetzt alles, was entschieden wird. Weil ohne Sicherheitsgarantien ist alles, was die entscheiden, nichts. Und da hat der Präsident Zelensky jetzt gesagt, erstaunlicherweise, Herr Lange, er würde auf das, was Sie vorher als Lebensversicherung bezeichnet haben und was auch als Staatsziel in der ukrainischen Verfassung geschrieben ist, nämlich ein NATO-Beitritt, er würde darauf verzichten für bilaterale Sicherheitsstrategien. Was bedeutet das?
Also das ist ja de facto kein Verzicht, weil insbesondere die USA, aber auch Deutschland bei den letzten NATO-Gipfeln, als das Thema war, in Vilnius, in Washington, nicht offen waren für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Frühere Regierung. Deswegen ist das faktisch nicht auf dem Tisch. Präsident Zelensky sagt, wie ich finde, zu Recht, im Übrigen sehen das die Ukrainerinnen und Ukrainer auch so, wenn man mit ihnen spricht, damit wir überhaupt aus einer Position heraus verhandeln können, brauchen wir die Garantie dafür, dass unser Land nicht wieder überfallen wird. Mhm. Das brauchen im Übrigen auch alle, die Wiederaufbau machen wollen. Kein Investor geht in ein Land, wo das Risiko besteht, dass Russland wieder einen Angriff startet. Und da gehören verschiedene Elemente dazu. Die Streitkräfte der Ukraine jetzt und in Zukunft sind die wesentliche Sicherheitsgarantie. Da geht es um die Frage der Ausstattung. Und auch da ist ja dann die Frage, wie finanziert man das auf Dauer? Und man braucht dafür dieses Geld aus den Vermögen. Aber gleichzeitig bin ich fest davon überzeugt, es braucht auch einen europäischen Beitrag zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Der Ursprung der sogenannten Koalition der Willigen, von der man manchmal gar nicht so richtig weiß, wozu sie eigentlich noch willig ist gerade. Der Ursprung war jedenfalls die Idee, eine europäische Militärpräsenz in der Ukraine aufzubauen. Das führt dann immer zu manchmal etwas übertriebenen Debatten, weil jemand das Wort Bodentruppen gesagt hat. Aber es geht ja darum, hinter den Streitkräften der Ukraine zu unterstützen mit bestimmten Fähigkeiten, zum Beispiel mit einer Luftwaffe. Und dann geht es um die Frage, die jetzt mit den Amerikanern besprochen wird. Was ist der amerikanische Beitrag? Weil es bestimmte militärische Fähigkeiten gibt, die man für die Abschreckung der russischen Seite brauchen wird, die nur von den Amerikanern kommen können. Das muss zusammengehen. Und gleichzeitig glaube ich, dass das viele Geld, auch aus dem deutschen Verteidigungshaushalt, in Kenntnis der Situation, über die wir hier sprechen, stärker investiert werden muss in europäische Enabler, also solche Fähigkeiten, die wir als Europäer brauchen, um diese Fähigkeiten der Amerikaner zu ersetzen, damit wir selbst handlungsfähig sind. Das muss jetzt gleichzeitig passieren. Ohne Sicherheitsgarantien, im Übrigen wäre die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine die billigste Sicherheitsgarantie. Deswegen hat auch mal die französische Regierung ihre Position geändert diesbezüglich. Ohne diese Sicherheitsgarantien werden auch die Menschen in der Ukraine, das ukrainische Parlament, das ist eine Demokratie mit einer sehr selbstbewussten Zivilgesellschaft, sich nicht auf etwas einlassen. Und das ist ja auch ein Missverständnis der amerikanischen Seite. Die denken, da gibt es einen Boss, mit dem muss man reden und der entscheidet das. Selenskyj kann nur das entscheiden, was demokratisch in der ukrainischen Gesellschaft mitgetragen wird. Und da ist Sicherheitsgarantien ganz entscheidend.
Aber wenn es militärische Zugeständnisse gibt oder Hilfen oder Zusagen oder Garantien für den Fall, dass Russland wieder angreifen würde, ist das dann nicht sowas wie eine Beistandspflicht, wie ein Artikel 5 in Grün?
Sie haben völlig recht. Und darum
finden Sie auch, dass die Ukraine doch in die NATO soll?
Und das war meine Position, weil ich darin die eigentlich einzig verlässliche Sicherheitsgarantie sehe.
Aber ist das auch die Position der Bundesregierung?
So, das ist jedenfalls nicht die Position der Bundesregierung, der früheren Bundesregierung. Es war nicht die Position der amerikanischen Regierung. Und darum ist das einfach nicht realistisch. Es ist von der NATO nicht gewollt. Und es ist im Kern nicht gewollt, jedenfalls von muss ja einstimmig entschieden werden.
Wie ist die aktuelle Position?
Es gibt keine aktuelle Position, weil es seit der Ablehnung der NATO-Mitgliedschaft des Prozesses ist das Thema ad acta gelegt, weil es nicht gewollt wird, vor allen Dingen von den Amerikanern nicht. Und es wird natürlich nicht gewollt, weil die Bereitschaft zu dem Artikel 5, also der wechselseitigen Beistandsverpflichtung zu stehen, nicht vorhanden ist. Und darum glaube ich, macht man sich bei einer Sicherheitsgarantie, die jetzt doch ausgesprochen wird, obwohl man die bei der NATO ja nicht will, wegen der Garantiefunktion der NATO, dann macht man sich etwas vor. Welche amerikanische Regierung, diese jedenfalls nicht, wird denn in den nächsten 3 Jahren, solange die noch im Amt ist, Truppen schicken in die Ukraine, wenn Russland wieder angreifen würde, um gegen Russland Krieg zu führen? Und auch meine Position war immer, ich bin für eine stärkere, entschiedenere Unterstützung der Ukraine. Aber nicht dafür, dass wir selber Kriegspartei werden. Und an meiner Position daran hat sich noch nichts geändert. Und darum sollten wir auch realistisch sein und auch der Ukraine nicht vorgaukeln, als gäbe es so etwas wie eine Garantie ihrer Sicherheit. Die gibt es nicht. Die Ukraine hat damit übrigens ja bekanntlicherweise historische Erfahrung gemacht. Garantiemacht ist doch schon die USA seit 1994, als die Atomwaffen abgaben. Großbritannien ist Garantiemacht.
Ja, Russland.
Und Russland ist Garantiemacht. Man sieht, was die Ukraine von 3 Garantiemächten hat, gar nichts. Die eine führt Krieg und die andere behält sich jetzt auch entsprechend.
Ja, können die Europäer überhaupt mit Sicherheitsgarantien, wirksamen Sicherheitsgarantien rechnen, wenn die Amerikaner nicht mitmachen?
Das ist ja gerade das Problem. Alles, was Herr Röttgen aufgezählt hat, eben was Deutschland beispielsweise alles tut, was wir auch auf die Europäer übertragen können, skandinavische Länder und so weiter, die schon viel gemacht haben, Wir als Europa haben all diese Entscheidungen der letzten Jahre aus einer Position der Schwäche und Defensive getroffen. Damit sage ich nicht, dass sie nicht hätten getroffen werden sollen, wurde höchste Zeit. Mhm. Aber das Problem ist, dass wir natürlich sie in einer Situation getroffen haben, in der die Volkswirtschaften schon Probleme haben, in der es immer schwieriger wird, Menschen klarzumachen, warum wir beispielsweise in Deutschland die Wehrpflicht brauchen, warum das Sondervermögen wo eingesetzt wird. Und wenn wir jetzt auf die Sicherheitsgarantien gehen, was bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass wir... Also das sind ja inzwischen fast schon Reizwörter, Aufrüstung, mehr Militär, junge Männer, die in den Krieg ziehen sollen. Diese Bilder hat man dann. Ich weiß, da geht es um Friedenstruppen und nicht um Bodentruppen. Das ist ein großer Unterschied. Aber dennoch glaube ich, nach fast 4 Jahren Krieg ist diese kommunikative Ebene, wie wir über diesen Krieg reden, ja auch schon sehr verwirrt. Also erklären wir doch noch mal Menschen, dass wieder 1 Milliarde mehr und wieder irgendwie eine Gesetzesänderung notwendig ist.
Das kann man erklären. Wir tun das ja den ganzen Abend hoffentlich jetzt, schon.
Ja. Aber wir können ja nicht, wo ich einverstanden bin, ist, dass es nicht, glaube ich, nicht funktioniert, die Menschen einerseits zu beunruhigen und gleichzeitig zu beruhigen. Ja, was denn jetzt? Ist die Lage jetzt ernst und ist eine Bedrohung für die europäische Sicherheit da? Dann müssen wir den Leuten, wir sind ja alle erwachsen, dann müssen wir den Leuten auch erwachsen sein zumuten und sagen, da gibt es eine ernsthafte Bedrohung.
Behalten Sie Ihren Gedanken. Ich möchte gerne was zeigen und da können wir gleich weiter drüber reden. Es gibt nämlich einen... Ich glaube, er ist gerade schon angesprochen worden, ein Satz von Mark Rutte diese Woche, auch in Bezug auf diese nationale Sicherheitsstrategie, der bemerkenswert war.
Wir müssen auf das Ausmaß eines Krieges vorbereitet sein, wie ihn unsere Eltern und Urgroßeltern durchleiden mussten. Stellen Sie sich vor, ein Konflikt, der jedes Heim, jede Arbeitsstelle erreicht. Zerstörung, Massenmobilisierung, Millionen Vertriebene, weit verbreitetes Leid und extreme Verluste.
Und er meint damit NATO-Gebiet und er meint damit Europa. Das habe ich noch nicht gehört. Ich habe immer gehört, als nächstes könnte Putin, wenn er 28, 29 so weit sein könnte, irgendeine Insel in Estland angreifen, vielleicht grüne Männchen schicken. Stattdessen, er wird auch weiter den hybriden Krieg, den er jetzt schon führt, weiter fortführen. Aber Mark Rutte sagt, wie sagen die Militärs, Schiedskrieg. Also das, was wir zu erwarten haben, ist das, was die Großeltern erlebt haben oder erleben mussten. Das wäre die Variante des Beunruhigens.
Ja, nicht des Beunruhigens. Ich glaube, unter erwachsenen Menschen muss man erwachsen über Bedrohungen sprechen können. Man kann das den Leuten auch zumuten. Ich glaube, dass das politisch oft unterschätzt wird und dass oft fälschlicherweise angenommen wird, man könne bestimmte Dinge den Menschen nicht sagen. Russland möchte eine andere Ordnung in Europa. Es geht doch nicht um den Donbass oder um russisch sprechende Menschen, sondern es geht darum, ein fundamental anderes Europa zu schaffen. Und wir reden von jemandem mit Wladimir Putin, der seit 3,5 Jahren Krieg führt, der zurzeit etwa 1.000 bis 1.200 eigene Soldaten durch Verwundung und Tod auf dem Schlachtfeld verliert und sagt, das läuft im Großen und Ganzen ganz gut, das mache ich so weiter. Das ist doch der Kern der Bedrohung, da muss man sehr ernsthaft darüber sprechen, weil wir eine europäische Ordnung, wie wir sie wollen, nur verteidigen werden können, wenn wir eine Botschaft der Abschreckung nach Moskau schicken. Tu das nicht, es wird dir schlecht ergehen. Tu das nicht, wir produzieren mehr als du. Tu das nicht, wir haben leistungsfähige Streitkräfte, die sich durchsetzen können. Und da in dem Sinne hat Mark Rutte vollkommen recht, sich darauf einzustellen, das gedanklich durchzuspielen, um dann diese Botschaft der Abschreckung glaubwürdig zu senden. Und die Schwierigkeit für die Europäer besteht jetzt darin, das zu tun, ohne zu wissen, ob man sich auf die Vereinigten Staaten von Amerika dabei verlassen kann und sich sehr stark darauf zu verlassen, als Europäer diese Fähigkeit der Abschreckung und dann auch diesen durchgedrückten Rücken zu erarbeiten, wo man vorher immer wusste, da gibt es Streitkräfte der USA, die dann kommen. Und das beginnt ja auch schon. Es gibt eine Brigade in Rumänien, wo die Amerikaner sagen, die war rotierend dort, aber die wird dort zukünftig nicht mehr sein. Wir haben jetzt richtigerweise, ich finde, eine deutsche Brigade in Litauen. Und wenn Mark Rutte davon spricht, spricht er doch vom Bündnisgebiet. Er ist doch der Generalsekretär der NATO. Und ich finde, wir sollten jetzt auch nicht unterscheiden, wenn Sie sagen, irgendeine Insel in Estland und deutsche Sicherheit, dann ist das das Gleiche, weil wir alle füreinander einstehen. Und da ist, glaube ich, nicht nur Grund zur Beunruhigung, sondern vor allen Dingen Grund zum Handeln. Und Grund für Offenheit und Klarheit in der Ansprache dieser Fragen. Ich war dankbar dafür, dass Rutte das so gesagt hat.
Sie auch?
Also ich würde zwei Dinge sagen. Nein, ich hätte es so nicht formuliert, um das klar zu sagen. Das, was aus meiner Sicht jedenfalls auch die Analyse und die Bewertung der Bundesregierung ist, auch des Bundesverteidigungsministeriums, des Generalinspekteurs, ist, dass Russland in einigen Jahren, damit immer 2029 gesagt, die Fähigkeit hat zu einem großräumigen Krieg in Europa, die Fähigkeit dazu hat. Das ist eine etwas nuanciertere und andere Formulierung, so würde ich auch selber formulieren. Rutte hat dann übrigens auch etwas angeschlossen. Er hat gesagt, das ist eine Bedrohung. Es liegt an uns, es abzuwenden. Wir haben die Möglichkeiten, abzuschrecken in diesem Sinne. Und das ist die entscheidende Aussage. Wir müssen realistisch sein, wir dürfen aber auch, müssen auch wissen, was wir können und wo wir noch zulegen können. Und wenn ich einen zweiten Punkt anfügen darf, es hat immerhin auch noch der NATO-Generalsekretär gesprochen. Die NATO, wir sollten jetzt auch gucken, was aufgegeben wird und was nicht aufgegeben worden ist bislang. Die NATO existiert. Sie wird auch nicht in Frage gestellt. Und übrigens hat die NATO und die Unterstützung Europas im amerikanischen Kongress nach meiner festen Einschätzung, Sie haben lange dort jetzt gearbeitet, eine Mehrheit, eine große absolute Mehrheit bei den Demokraten, aber auch bei den Republikanern im Kongress. Also es gibt auch noch die Institutionen, die uns zusammenhalten. Es gibt diese Regierung, aber es gibt auch noch was anderes, nämlich auch noch transatlantische Institutionen und auch in den USA im Parlament eine Unterstützung dafür. Das müssen wir wissen und das ist ein Teil unserer noch real existierenden Abschreckung, die wir steigern müssen.
Wie sicher sind die Institutionen?
Ja, in den USA. Also ja, naja, erstmal, ich will jetzt nicht sagen, Trump ist das Gesetz, aber Trump ist erstmal die Institution und Mark Rutte und Trump verstehen sich gut.
Und Mark Vielleicht Rutte, nicht mehr so.
Ja, also. Mark Rutte wird genau das auch Donald Trump im Gespräch gesagt haben. Das hat trotzdem nichts geändert. Der Kongress ist im Moment, also wenn wir auf die amerikanischen Institutionen, Stichwort, haben wir schon eine Autokratie, ist es noch eine Demokratie oder nicht mehr? Ja, die Institutionen leben, aber im Moment sind sie natürlich, und auch für die absehbare Zeit, sind sie natürlich komplett auf Donald Trumps Seite. Wir haben Supreme Court, überwiegend konservativ besetzt. Wir haben den Kongress, der in vielen Fragen sich nicht Donald Trump in den Weg gestellt hat. Ich bin in meiner journalistischen Arbeit, das wissen auch alle, die damit vertraut sind, nicht diejenige, die sofort die Alarmglocken schrillen lässt bei jeder Executive Order oder bei jedem Dekret, was Donald Trump erlässt. Also nicht sofort ist dann die Demokratie am Ende. Aber dennoch ist es so, dass sich im Moment niemand Donald Trump in den Weg stellt, und zwar auch nicht außenpolitisch. Als ich vor 5 Jahren noch in den USA war, da war es so, dass durchaus im Kongress sehr starke Signale gesendet wurden. Beispielsweise wurde Rutte eingeladen, als Signal zu zeigen, dass die NATO unterstützt wird. Und solche Signale sind beispielsweise weniger geworden. Also hinter den Kulissen, das wissen Sie besser, weil Sie viel in Washington sind, ist man natürlich NATO-freundlich. Sie wissen aber auch, dass gerade ganz viele Leute im Außen- und Verteidigungsministerium ausgetauscht werden, dass im Weißen Haus gerade ganz andere Leute sitzen, die mit dem Konstrukt NATO nichts anfangen können und die europafeindlich eingestellt sind und die all das nicht mehr wollen, woran Sie seit Jahrzehnten arbeiten.
Gott sei Dank nicht der Einzige. Darf ich trotzdem zwei Hinweise geben? Auf ein Gesetz, das gerade im Repräsentantenhaus beschlossen worden ist, in dem festgeschrieben ist, dass der Regierung es zu untersagen, die amerikanischen Soldaten in Europa unterhalb einer Schwelle von 76.000 abzuziehen. Also eine Präsenzgarantie im Gesetz, die gerade festgelegt worden ist. Und es ist in diesem Gesetz festgelegt worden, 400 Millionen, kann man sagen, es waren auch mal 4 Milliarden und noch mehr, aber 400 Millionen für die Unterstützung der Ukraine freizugeben. Also das ist Ausdruck, dass man diese Linie kritisch sieht. Ich glaube auch, wird ja darüber gesprochen, dass die Geheimdienstinformationen, die für Zielerfassung, Verteidigung so entscheidend sind. Ich glaube, man kann immer nur Einschätzungen haben und Analysen haben, auch natürlich aufgrund von Gesprächen und so weiter. Aber das ist eine rote Linie auch in der Republikanischen Partei. Die Solidarisierung mit der Ukraine ist bei einem beachtlichen Teil auch der Senatoren, der Mitglieder des Repräsentantenhauses mit der Ukraine gegen Russland stark. Sie haben recht, Trump ist stark dominierend. Aber dieses Gesetz ist verabschiedet worden. Es gibt auch andere Zeichen und es gibt rote Linien. So, das würde ich schon sagen.
Wie viel Kraft und Macht hat die Republikanische Partei, die alte, von der Sie sprechen? Und wie viel die Magerbewegung, die hinter Donald Trump steht? Und das hat auch was mit der nationalen Sicherheitsstrategie zu tun. Wir wollen uns mal angucken, wie die Verbindungen der Magerbewegung von Donald Trump zu vielen in Europa, nämlich den rechten und neurechten Parteien in Europa, sind.
Die neue National Security Strategy der USA liest sich wie ein Abgesang auf Europa. Europa stehe vor der realen Bedrohung einer zivilisatorischen Auslöschung. Ganz konkret kritisiert die Regierung: Zu den größeren Problemen, mit denen Europa konfrontiert ist, zählen eine Migrationspolitik, die den Kontinent verändert und Zwietracht sät, die Zensur der freien Meinungsäußerung und die Unterdrückung der politischen Opposition. Statt mit dem Staatenverbund will die Regierung lieber mit einzelnen Nationalstaaten zusammenarbeiten. In einer längeren, nicht veröffentlichten Version des Dokuments soll es heißen: Wir sollten Parteien, Bewegungen und intellektuelle und kulturelle Persönlichkeiten unterstützen, die sich für Souveränität und die Erhaltung, Wiederherstellung traditioneller europäischer Lebensweisen einsetzen. Schon seit langem steht die AfD mit dem Umfeld von Trump im engen Austausch. Zuletzt wurde der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmeier von den US-Republikanern für seine Arbeit, Zitat, im besonders repressiven und feindseligen politischen Klima Deutschlands ausgezeichnet. Im Februar erklärt Vizepräsident J.D. Vance in einer Brandrede auf der Münchner Sicherheitskonferenz: Keine Demokratie, weder die amerikanische noch die deutsche oder europäische, wird überleben, wenn sie Millionen von Wählern sagt, dass ihre Gedanken und Sorgen, ihre Hoffnungen und ihre Bitten um Hilfe ungültig sind. Es gibt keinen Platz für Brandmauern.
Frau Meiritz, was ist das Ziel der Vernetzung der neuen Rechten?
Es gibt zwei Ziele. Die eine Seite ist, welches Ziel die Amerikaner verfolgen, wenn sie sich mit rechtspopulistischen und Rechtsaußenparteien in Europa vernetzen. Und das ist ganz klar Disruption. Wir verbünden uns mit unseren Brüdern und Schwestern im Geiste, das sagen die wirklich so oder schreiben sie wirklich so, um die bürgerlichen Parteien, um die Mitteparteien unter Druck zu setzen. Und das ist nicht nur symbolisch, das ist nicht nur für irgendwelche Internet-Memes, sondern da geht es um harte Politik. Es geht um Tech-Regulierung, es geht um Handels- und Wirtschaftspolitik, es geht um Meinungsfreiheit, es geht um Migration, es geht um Anti-Eliten. Und man verbündet sich, um zu zeigen, wir haben jetzt andere Partner und wenn ihr nicht nach unseren Regeln spielt, dann haben wir ja guten Freund, mit dem wir schon bekannt sind.
Und sieht darüber hinweg, dass das ja in sich allein bei der deutschen Partei, der AfD, totale Widersprüche gibt, weil da gibt es ja auch ein eklektischer Teil, der Anti-Amerikanismus vor sich herträgt.
Also ich habe schon sehr, sehr lange zu dem Thema recherchiert, zu einer Zeit, in der viele Menschen noch nicht auf diese Bande aufmerksam geworden waren. Und der Anlass war damals Mitte 2024 bei den Europawahlen, als es hier einen Rechtsruck gab in vielen europäischen Ländern und ich einfach mal geschaut habe, wie das in Europa in der MAGA-Bewegung sich niedergeschlagen hat. Und da war dieser Schlachtruf Make Europe Great Again, also angelehnt an Make America Great Again, schon sehr, sehr stark. Damals aber haben mir ganz viele MAGA-Vertreter, da war Donald Trump ja noch nicht gewählt, gesagt, dass sie eigentlich speziell mit der AfD nichts zu tun haben wollen. Man hatte so Berührungsängste, da sind möglicherweise Holocaust-Leugner in den Reihen. Das will man sich nicht so auf die Stirn kleben, um es mal salopp zu sagen. Das hat sich radikal geändert, und zwar über Nacht mit der Wahl von Donald Trump. Wir haben noch in der Wahlnacht haben wir mehrere Dutzend AfDler und AfDner Influencer auf den Wahlpartys von Robert F. Kennedy Jr. und von Donald Trump gesehen. Wir haben bei den Inaugurationspartys habe ich teilweise in Washington die Türen zu diesen Wahlpartys aufgemacht und habe irgendwie gleich 5 bekannte Gesichter aus der AfD gesehen. Und das geht rasant voran. Wir haben natürlich, und da kommen wir wieder auf die nationale Sicherheitsstrategie zurück, die wurde in der Form schon ganz häufig in den letzten Monaten formuliert an anderer Stelle, in irgendwelchen Blogposts von Außenministeriumsmitarbeitern, die sich wiederum gerade kurz vorher mit einem AfD-Politiker getroffen haben. Also das hat ja ganz konkrete Auswirkungen, wie Politik formuliert wird, was man nach außen gibt und was am Ende jetzt uns alle gerade betrifft in der Ukraine-Krise oder in der Krise, um diesen Krieg zu lösen. Also das Interesse, nur um das noch zu ergänzen, das Interesse der AfD wiederum, auch wenn man eigentlich lange eine Partei des Anti-Amerikanismus war. Aber das wirft man jetzt über Bord, weil man natürlich die USA als Blaupause nehmen möchte, dass dort die Trump-Bewegung auch von einer Bewegung der Aussätzigen es an die Macht geschafft hat. Und das möchte man hier auch schaffen.
Herr Lange, Sie haben in verschiedenen Funktionen auch, waren Sie für die CDU tätig, haben die Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington und der Ukraine geleitet. Haben die etablierten Parteien, hat auch die CDU versäumt, auch diese Bundesregierung, rechtzeitig einen Überblick darüber zu bekommen, wie diese Vernetzung der Neurechten mit der MAGA-Bewegung sein könnte und welche Kraft die entwickeln können?
Na, was folgt denn daraus? Also, dass das schon länger der Fall ist und dass es da Gespräche gibt, das ist so. Es gibt auch viele aus Parteien, die jetzt in der Regierung sind, die den Kontakt gesucht haben zu Trump und seinen Leuten in der ersten Regierungszeit, in der zweiten Regierungszeit. Und wenn man sieht, dass andere da auch Kontakte pflegen oder miteinander sprechen, folgt ja daraus zunächst mal nicht viel. Ich glaube, man muss jetzt nicht in so ein Szenario sich hineindenken, die bilden da jetzt gemeinsam irgendwie so eine Allianz. Das hat ein sehr taktisches Element von beiden Seiten, das haben wir ja gerade gehört. Was ich schon finde, ist, dass man sich diesen herablassenden Tonfall, der da jetzt Mode geworden ist in den USA, wo man den Europäern sagt, oh, die sind arm und die sind technologisch rückständig und die haben zu viele Islamisten reingelassen und all diese Dinge. Diesen Tonfall bei aller transatlantischer Freundschaft, ich glaube, diesen herablassenden Tonfall muss man sich verbieten. Das geht nicht, so zu sprechen. Und da stimmen natürlich diejenigen, die auch hier unser Land immer gerne schlecht reden, die stimmen natürlich dann gerne ein in solche Untergangsdinge. Jetzt gibt es Probleme mit einer gewissen, mit einem Aufholbedarf bei bestimmten Technologien. Und es gibt sicherlich auch in der Migrations- und Integrationspolitik Probleme. Aber man muss sich das nicht von Amerika erklären lassen, wie wir in Europa die Dinge gestalten. Zur Meinungsfreiheit gab es schon immer unterschiedliche Auffassungen in den USA und in Europa, auch in Deutschland. Das kennen wir noch aus der Zeit des Beginns des Internets, wo bestimmte Dinge im amerikanischen Internet immer möglich waren und bei uns, weil wir im Rahmen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung operieren, eben nicht möglich sind. Das ist der Ausdruck europäischer Souveränität, dass wir entscheiden, was bei uns gilt und was nicht. Und jetzt muss man ja auf diesen Opferdiskurs nicht hereinfallen. Das ist doch der Gipfel im Grunde des Sarkasmus erreicht. Wenn Herr Dmitriev, den wir schon erwähnt haben, Putins Vertrauter aus Moskau, sich mit einem VPN-Netz kompliziert bei X einwählen muss, weil die Plattform in Russland komplett verboten ist, um dann gemeinsam mit Rechten aus Amerika die Meinungsfreiheit in Europa oder die fehlende Meinungsfreiheit zu beklagen. Also mal halblang. Das ist ja nun wirklich nicht der Fall.
Verbieten Sie sich diesen Ton? Wie blicken Sie darauf? Sie sind stellvertretender Vorsitzender der Atlantikbrücke.
Ja, das ist ein bisschen mehr als verbieten Sie sich den Ton. Das ist ja nicht nur Ton verbieten, den sowieso. Es ist aber auch als inhaltliche Position absolut inakzeptabel und eine grundsätzliche Frage. Denn das, was da gesprochen wird und geschrieben wurde, was Sie da auch eingeblendet haben, das ist ja definiert als das Ziel amerikanischer Außenpolitik, Europapolitik, die Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten und Einflussnahme auf die politische Richtung in den europäischen Gesellschaften nach den ideologischen Vorstellungen, wie sie dort beschrieben werden. Da wird ja auch nicht nur gesagt, die sagen gar nicht so sehr, das ist die wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder sonst was, sondern sie beziehen es ja auf die kulturellen, auf die demokratischen. Sie sagen ja, das sind Regierungen in Europa, die Demokratie unterdrücken. Die Mehrheit des Volkes will zum Beispiel Frieden, aber diese Regierungen, die machen das nicht, weil sie die Demokratie und die Meinungsfreiheit unterminieren. Und darum müssen wir der Demokratie wieder zum Sieg verhelfen, indem wir die Hoffnungsträger wie die AfD befördern. Das ist also die innere Einmischung in unsere demokratischen Angelegenheiten wird dort zum Gegenstand amerikanischer Außenpolitik erklärt.
Und es ging so weit, dass Elon Musk, konnte man eben auch kurz in dem Film sehen, in dem letzten Bundestagswahlkampf auch Werbung gemacht hat für die AfD. Der macht das ja auch im französischen und im britischen Wahlkampf. Ja,
da ist aber schon auch ein Element der Rache dabei.
Das ist Musk.
Im Trump-Umfeld ist es schon so, dass Trump selbst und sein Umfeld den Eindruck haben, die Europäer, auch die Deutschen in ihrer Öffentlichkeit und teilweise auch in der Politik hätten in den Wahlkämpfen immer die Gegenseite unterstützt. Und da gibt es schon einige, die da jetzt sagen, na ja, wir machen das jetzt auch, dass wir bestimmte Leute unterstützen.
Ich glaube, dass aus meiner Sicht, Sie haben es eben auch schon angesprochen, es findet ja in den USA gerade was statt. Das ist ja nicht mehr politischer Wettbewerb. Das ist ja eine Verfeindung im politischen System. Da geht es ja nicht mehr um Kompromissbildung, sondern es ist Feindschaft und es ist auch ein Kulturkampf, der dort stattfindet. Und nach meiner Einschätzung ist das, was da jetzt durch die Regierung jetzt stattfindet, es gab übrigens auch Kulturkämpfe auf der linken Seite nebenbei, aber jetzt ist es dieser Kulturkampf, der seine Gegner hat, die liberale Demokratie in Amerika. Das ist jetzt die Ausdehnung dieses inneramerikanischen Kulturkampfes auf Europa, das auch mit einigen wenigen Ausnahmen wie Orban und einige wenige andere eben als die Verkörperung des liberalen Geistes, der liberalen Demokratie gesehen wird. Und darum ist das der gleiche ideologische Gegner wie die Demokraten im eigenen Land. Und vielleicht, wenn ich damit, ja. Und es findet eben eine Übereinstimmung genau mit dem, was seit langem ja die russische Propaganda über Europa sagt, nämlich, dass wir die wahre Mehrheit des deutschen Volkes unterdrücken.
Wie weit, und so weiter.
Das ist schon ein Band.
Wie weit geht das, Frau Meiritz? Es wurde gerade in Deutschland der russische Botschafter eingestellt wegen Beeinflussung im Bundestagswahlkampf und Desinformation im Wahlkampf. Können Sie sich vorstellen, dass wir demnächst Warnungen vom Bundesnachrichtendienst haben, der sagt, Achtung, das ist alles amerikanische Desinformation?
Man wundert sich eigentlich, warum diese Warnung noch nicht da ist. Also ich bin Journalistin und kein Fan von Verschwörungstheorien. Wir wissen natürlich, also der Punkt ist, dass wenn wir über die russische Einflussnahme auf unsere Demokratie reden, dann findet vieles davon, das war immer, ich habe das lange als Berichterstatterin aus Berlin gemacht, das ist ganz oft technisch und abstrakt und dann geht es irgendwie um Bots und das ist alles, betrifft uns nicht so wirklich emotional. Das, was hier passiert seitens der USA, das ist real. Es ist Einmischung in Demokratien und nicht mehr in Diktaturen. Und es geht hier nicht nur um irgendwie eine Bot-Armee, die losgelassen wird, um Desinformation zu verbreiten, um damit eine Wahl zu beeinflussen. Das wäre schlimm genug. Sondern es geht hier darum, ganz klar transatlantische Interessen zu manipulieren für die eigenen Zwecke. Und da übertreibe ich auch nicht, sondern es geht hier ganz klar darum, dass man sagt, wenn ein J.D. Vance sagt, Europa steht vor dem Kollaps seiner eigenen Zivilisation. Und wenn wir den gleichen Satz ein paar Monate später in der nationalen Sicherheitsstrategie wieder lesen, dann geht es darum, dass man die Europäer vor die Wahl stellt. Entweder ihr spielt nach unseren Regeln, Anti-Immigration, Anti-Eliten, Anti-Wokismus, was auch immer man, nationale Identität, Geburtensteigerung, all das, was da drin steht. Entweder ihr spielt nach unseren Regeln oder wir sind nicht mehr euer Partner. Und dieses Überbandespielen mit Parteien, die das ähnlich sehen, die EU-kritisch sind, die die EU aufsprengen wollen, denn nichts anderes wollen viele Parteien, rechtspopulistische, rechtsnationale Parteien in Europa, dieses Überbandespielen mit ihnen ist natürlich dann ein Zangengriff auf die Parteien der Mitte. Und ich möchte einfach nur damit klar machen, dass es hier um mehr geht, als nur um irgendwie einen Schaukampf oder eine PR-Aktion zwischen Musk und Weidel oder um ein Treffen in der Hotellobby. Das ist ehrlich gesagt vollkommen egal. Es geht hier um harte Politik, die gerade auf beiden Seiten des Atlantiks in einem rasanten Tempo voranschreitet. Also beide Rechtsaußenströmungen.
Ist das eine neue Zeitenwende? Für Europa haben wir die Sendung genannt. Herr Röttgen, nehmen wir mal an, Mager zieht vorbei, Donald Trump wird nicht der nächste Präsident. Ist das was jetzt so bleiben wird? Oder werden wir uns irgendwie danach wieder gemütlich zurücklehnen können und sagen, Daddy kümmert sich wieder um alles?
Nein, also die alte Zeit kommt nie, auch in diesem speziellen Fall, nicht zurück. Es wird doch etwas bleiben. Amerika wird diese alte Rolle nicht mehr ausüben können, nicht mehr ausüben wollen, auch in der Zukunft nicht. Und es ist eine neue Ära. Und das wird auch nicht alles zurückgedreht. Wie es weitergeht, es dauert erst noch mal 3 Jahre, ist Donald Trump noch an der Macht. Wie es dann weitergeht, wer der Nachfolger, das ist alles noch unabsehbar. Aber das sind Trends, die auch bei einem Personalwechsel, selbst zur Demokratischen Partei, nicht dann völlig weg sind, dann sind sie in der Minderheit immer noch da. Und wir müssen sehen, dass dieser Bruch in deiner Ära auch eine zweite Zeitenwende stattfindet. Aber wir müssen genauso sehen, dass es mindestens so sehr an uns liegt, wie wir damit jetzt umgehen und wie wir uns selber definieren in dieser Zange, in der wir sind. Wir haben viel Potenzial und Möglichkeiten, aber diesen
aber
Willen.
Aber muss Europa stark sein und Europa muss vor allen Dingen handeln.
Aber in den 3 Ländern, die gerade für Europa sehr wichtig sind, sind noch mehr als 3. Aber ich glaube, in Deutschland und Frankreich und Großbritannien sind rechtspopulistische, / rechtsnationalistische Parteien in den Umfragen auf Platz 1.
Aber das ist ja kein Schicksal.
Nein.
Und auch das, was die Amerikaner machen, nur weil die Amerikaner das aufschreiben oder den Plan haben, heißt das doch nicht, dass das gelingt. Vieles, was Trump so sagt, gelingt nicht. aber wir sollten weniger gucken, was macht Trump den ganzen Tag, ja, sondern gucken, was machen wir, was wer sind wir stark,
wir
und wie kriegen wir die Dinge hin.
Wie besinnt sich Europa auf sich selbst? Das ist, glaube ich, die Nachricht, die alle gehört haben und das Signal, das man jetzt gar nicht mehr überhören kann. Wir müssen zu den Tagesthemen gehen, zu Jesse Wellmer. Was habt ihr vor?
Karin, nach dem Attentat auf eine jüdische Feier mit mindestens 16 Toten blicken wir nach Australien, wo das Entsetzen über die Tat natürlich riesig ist. Außerdem die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikova exklusiv bei uns im Interview gleich in den Tagesthemen.
Danke, Jesse, für die Übersicht. Ich habe mich herzlich zu bedanken für die Diskussion hier in der Runde, bei Ihnen fürs Interesse hier im Studio und auch bei Ihnen zu Hause. Und das war unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen jetzt schon sehr schöne Weihnachten und kommen Sie gut ins neue Jahr. Dann sehen wir uns wieder. Bis dahin.